SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Mit Eva Sepeschi. Hallo und herzlich willkommen, Frau Sepeschi. Habe ich Ihren Namen richtig ausgesprochen?
Ja, ganz richtig.
Frau Sepeschi hat das Konzentrationslager Auschwitz im Alter von 12 Jahren überlebt. Wie geht es Ihnen denn jetzt ganz aktuell?
Es geht mir gut. Natürlich gibt es in meinem Alter einiges schon mit den Schmerzen von den Schulter und Hüfte. Aber ich versuche nicht daran denken, sondern denken an meine Töchter, an meine Enkelkinder, Urenkelkinder, die mir wirklich sehr viel Freude machen.
Sie sind heute sehr viel unterwegs und sehr gefragt als Holocaust-Überlebende. Sie sind in Schulen unterwegs und jetzt gerade waren Sie im Remstal, ganz hier in der Nähe, in einer Schule unterwegs und haben dort Ihre Geschichte erzählt. Können Sie mir vielleicht einmal beschreiben, wie die Kinder und Jugendlichen dort in der Schule auf Sie reagiert haben?
Man konnte eine Stecknadel fallen lassen. Es war wirklich konzentriert und es war sehr bewegend. Die haben vorbereitet schon, weil Fotos haben wir geschickt, was ich nach dem Krieg, das ist die einzige, was von meinen Eltern bekommen habe, also von den Nachbarinnen. Aber das war natürlich für mich das größte Wert, die Fotos. Alles andere war weggenommen worden. Ich habe nichts mehr gesehen. Also ich bin wirklich herzlich empfangen.
Welche Fragen stellen Ihnen denn die Jugendlichen heutzutage? Was wollen die von Ihnen wissen?
Ja, was war das Programm im Auschwitz von morgens bis abends? Wie ist das verlaufen, ob ich gearbeitet habe oder nicht gearbeitet habe? Hm. Einer hat sogar gefragt, ob ich Hitler gesehen habe. Das war eine kleinere Klasse, jüngere Klassen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die Kinder sich jetzt auch noch genauso dafür interessieren, wie sie das vielleicht vor 20 Jahren auch schon gemacht haben? Oder hat sich das verändert?
Die interessieren sich jetzt eher als vor 20 Jahren. Es war eine Zeit, wo die wollten darüber nicht sprechen. Viele, es war alles verdrängt. Genauso wie bei Täter, wie beim Opfern. Ich habe 50 Jahre nicht gesprochen, überhaupt nicht gesprochen.
Sie haben ganz lange gebraucht, darüber sprechen zu können.
Lange gebraucht und viele. 1995, bei dem 50-jährigen Gedenktag, also war ich eingeladen, nach Auschwitz zu kommen. Und ich wollte davon nicht hören. Meine Töchter haben gesagt, doch, du kommst, wir fliegen mit. Und mit dem Hessischen Rundfunk, dann sind wir geflogen nach Auschwitz. Haben wir mitgemacht, die ganzen Feierlichkeiten. Und wir sind zurückgekommen an den Abend in Auschwitz, wo wir im Zimmer waren mit vielen Jugendlichen, die aus ganz Deutschland, auch aus Stuttgart, also von jeder Stadt, Jugendliche dort gekommen sind. Und wir waren abends zusammen in einem Zimmer und man hat mich den Chef von der Zentralwohlfahrtsstelle, Benny Bloch, hat mich so gefragt an den Abend, Frau Sepeschi, erzählen Sie etwas mal von Ihrem Kindheit. Und da habe ich gesagt, ich soll was erzählen. Ich habe noch nie was erzählt. Aber irgendwie, übrigens, alle haben im Schneidersitz auf dem Boden gesessen. Es war ein kleines Zimmer.
Sie auch?
Nein, ich nicht. Ich am Bettkante.
Das war das erste Mal, dass Sie darüber gesprochen haben?
Ja, erste Mal 95. Und ich habe irgendwie erzählt, habe ich angefangen und es hat gesprudelt. Ich habe erzählt und erzählt lange. Am Ende haben meine zwei Töchter mich im Arm genommen und haben gesagt, wir hören erste Mal, Mutti, von dir deine Geschichte. Die wussten immer, dass ich in Auschwitz war. Mhm. Ich habe verloren meine Eltern, das wären natürlich ihre Omas, Opas, nicht wahr? Und Onkel, mein kleiner Bruder. 4 Jahre jünger. Aber die haben es respektiert, die haben nie gefragt. Es war kein Thema, die wussten, ich möchte darüber nicht sprechen.
Frau Sepeschi, Sie haben in Budapest, in Ungarn gelebt, in einem Vorort von Budapest, genau. Was haben Ihre Eltern damals vor dem Krieg, vor der NS-Diktatur dort gemacht?
Mein Vater hat ein Herrengarderobe-Geschäft, Krawatten und Hemden gehabt. Und meine Mutter hat ihm geholfen. Es war eine glückliche Zeit. Da haben wir immer besucht, mein Vater im Geschäft. dann alle sind rausgekommen in andere Geschäfte, haben uns gegrüßt und ich war glücklich. Ich habe eine behütete, sehr schöne Kindheit gehabt, diese Zeit. Ich habe sehr viel Liebe bekommen. Ich hatte viele Freunde, die bei uns ein- und ausgingen. Weihnachtszeit haben wir auch unser Hanukkah-Fest. Und da waren die bei uns, die Kinder. Weihnachten sind wir dann zu denen gegangen, dann Geschenke. Also es war eine schöne Zeit.
Was hat sich damals verändert? Ungarn war ja, da kamen verbündet die mit den Nationalsozialisten.
Rassengesetze, ja. Hm.
Was hat sich da verändert für Sie
sehr
in Ihrem
viel.
Leben?
Also erstmal, ich durfte dann nicht mehr im Kino gehen, nicht im Schlittschuhbahn und im Park so am Bank hinsetzen. Wir müssen abgeben die Radios, die Haustiere müssen wir abgeben. Später hat man von meinem Vater, das Geschäft war in Hauptstraße, Kossuth-Lajos Straße. Man durfte noch behalten, aber nicht in Hauptstraße. Also meine Mutter musste die Ware rausbringen und bei uns, wo wir gewohnt haben, im Haus, in die Waschküche hat sich vorbereitet, eine kleine Sachen dort zu verkaufen, aber da ging auch schon sehr schlecht, da kamen nicht so die Kundinnen. Aber wenigstens konnte etwas machen.
Haben Sie damals das Gefühl gehabt, dass die Menschen Sie gemieden haben? Was war denn zum Beispiel mit Ihren Freunden, die Sie damals hatten?
Ja, das war wirklich schlimm. Meine besten Freunde haben mich so erniedrigt und diskriminiert und wehgetan. Das war, mein Vater hat mich Zigarette holen geschickt, was ich immer gemacht habe. Also eine Pumpe vor unser Haus war, wo wir Kinder immer gespielt haben. Eines Tages bin ich raus, das war schon diese Rassengesetze und so, und wollte ich die Zigarette holen und schaue ich rüber zur Pumpe und da waren meine Freunde und sehe ich, dass die ein Stück blutiges Fleisch unter dem Wasserstrahl hielten und waschen die dieses Stück Fleisch. Da habe ich so hingeguckt und einer hat mich entdeckt und hat gesagt, na, du sei Jüdin, komm rüber, wir spritzen dich voll. Und übrigens, von deinem Vater wird auch bald das Blut so fließen wie von diesem Stück Fleisch. Ich war schockiert. Ich dachte, die Perücke, warum machen die das? Warum sagen die mir das?
Waren das Menschen, die vorher ganz normal mit Ihnen gesprochen haben?
Das sind Kinder. Hm. Das waren Kinder, die wussten gar nicht, was die reden. Auf jeden Fall, die sind aufgehetzt worden. Gegen uns. Aber in diesem Moment, ich bin weitergelaufen, ich habe die Zigarette geholt in dem Laden und bin ich wieder zurück, aber ich habe geweint. Und bin ich rein im Haus, mein Vater kam mir entgegen, hat mich im Arm genommen und ich habe ihm erzählt, alles, dieser Vorfall, was die mir rüber geschrien haben und sage ich, warum machen die das? Und da hat mein Vater gesagt, ich weiß, deine besten Freunde, das tut weh. Aber glaub mir, die wissen nicht, was sie reden. Jemand hat sie aufgehetzt gegen uns. Die haben keine Schuld. Nach dieser Zeit war dann immer schlimmer. Ich bin dann nicht mehr zur Schule gegangen, dann bin ich zu Hause geblieben. Mein Vater musste 1942 in Arbeitslager. Und wir durften ihm einmal besuchen. Wir sind da angekommen, die haben die Tür aufgemacht, im Hof haben die uns erwartet. Und als wir reingegangen sind, die anderen Väter sind vorgelaufen zu den Familien, zu den Kindern. Und mein Vater ist geblieben da, wo er stand. Und ich bin zu ihm gelaufen. Und er hat mich im Arm genommen und das Gesicht, ich kann mich erinnern, er war ganz traurig. Das ist so geblieben bei mir. Warum ist er auch nicht vorgelaufen zu mir? Warum nur die anderen? Also irgendwas musste damals sein. Das war der letzte Bild. Dann habe ich ihn letztes Mal gesehen.
Eva Sepeschi in SWR 1. Leute, Holocaust-Überlebende, die von ihrer Mutter während der Deportationswelle 1944 in die Slowakei gebracht wurde, um in Sicherheit gebracht zu werden. Damals waren sie bei einer Familie, Frau Sepeschi, doch die konnte sie nicht mitnehmen. War das am Ende der Grund, warum man sie dann doch gefunden, aufgegriffen hat und dann deportiert?
Ich weiß es nicht, warum die nicht mich mitgenommen haben. Ich war bei diesen zwei Damen, Zwillinge, und eine Nacht hat ganz stark geklopft, kamen Soldaten, slowakische Soldaten, Befehl auf Deutsch, weil die Deutschen, zweite Mal sind wieder nach Slowakei einmarschiert wie nach Ungarn und wollten die noch die verbliebenen jüdischen Leute zusammenraffen und wegbringen, also deportieren und so. Dann habe ich gehört, die Schreierei im Zimmer und die Frage, ob jemand noch im Zimmer ist. Und davon wollte ich nicht hören. Ich habe die Decke über meinen Kopf gezogen, aber ich musste es. Und ich habe ganz schnell ein paar Sachen zusammengesucht und eingepackt. Und wir mussten ganz schnell gehen.
Sie mussten damals alle mitgehen?
Alle, die zwei, natürlich. Und wir sind raus und im Zimmer ist mir eingefallen, ich wollte gleich zurückgehen. Meine Puppe Erika ist noch im Zimmer geblieben, unter die Decke. Und ich bin schon gegangen, die haben mich nicht gelassen. Ich durfte nicht mehr meine Puppe holen. Das ist dort geblieben, unter den Decken. Dann haben die geschrien, haben die raus, los, los, die Tür aufgemacht. Wir sind da rausgegangen. Und Marion hat noch die Tür zugeschlossen mit dem Schlüssel. Da haben die Männer, die Soldaten, haben die ihr den Schlüssel weggenommen. Und man hat uns in ein Altersheim gebracht. Mit bis allerletzter Transport bin ich geblieben. Und dann hat man meinen Namen auch vorgelesen. Man hat uns zum Bahnhof gebracht und da waren natürlich schon Viehwaggons, keine richtigen Züge. Und hat man uns eingepfercht, wirklich, das war keine Luft zu nehmen. Wir sind gebracht worden zu einem Sammellager nach Sered. Und Sered war die Grenze, also an der polnischen Grenze. Von Sered gingen die Transporte nach Auschwitz. Das wusste ich, aber keiner wusste, nicht ich nicht wusste. Keiner wusste, wohin man gebracht wird, warum, wieso. Die haben nichts gesagt.
Aber die Angst war trotzdem da.
Bitte?
Die Angst war
ja,
trotzdem da.
Ja, ich hatte die Angst. Ich hatte die Angst, ich habe nicht verstanden. Meine Mutter war nicht, ich war mit lauter fremden Menschen da. Es war eine Frau, die im letzten Minute, wo die Viehwaggon schon voll war, da haben die Tür aufgerissen und buchstäblich haben die diese Frau reingeschmissen im Waggon. Und sie war ganz fertig, sie hat mich angeschaut und hat die Augen von mir nicht weggenommen. Dauernd wollte mich beschützen, dauernd. Ich wusste nicht warum. Was will sie eigentlich von mir? Das habe ich aber später erfahren, in Auschwitz schon.
Was war der Grund dafür?
Das war der Grund, dass sie war versteckt mit ihrer Tochter in einem Keller. Und man hat sie verraten wahrscheinlich, weil man hat sie da rausgeholt und vor ihren Augen haben die ihre Tochter erschossen. Und sie hat gebeten darum, sie sollen sie selbst auch erschießen. Das haben die nicht gemacht, die haben sie genommen, zum Bahnhof gebracht und in diese Viehwaggon, wie ich schon drin war, haben die reingeworfen. Und da war ich, als ihr Kind angenommen hat, weil sie hat keine Tochter mehr gehabt. Das hat sie mir dann, wir haben zusammengelegen in Auschwitz in mittlerer Pritsche. Und sie hat versucht immer, dass sie in meiner Nähe ist, wenn es ging. Und da hat sie mir erzählt, was mit ihr passiert war und mit ihrer Tochter und warum sie mich so angeschaut hat und so. Und hatte eine Hoffnung irgendwie, dann wollte mir helfen.
Sie kamen Ende 1944 ins Konzentrationslager nach Auschwitz-Birkenau. Als Sie damals dorthin gekommen sind, können Sie sich noch erinnern, was dann passiert ist, als die Züge dort ankamen?
Ja, es war am 3. November 1944. Wir sind da angekommen, die Türen sind aufgemacht. Wir müssen alles drin lassen, nichts mitnehmen, gar nichts, was wir hatten. Und ich habe angehabt von meiner Mutter eine Strickjacke, eine dunkelblaue Jacke, was sie selbst gestrickt hat. Weil da habe ich immer aufgepasst, das hat sie mir gestrickt, das muss ich bei mir haben. Und in diesem Abend, 3. November, war keine Selektion. Und man hat uns eingetrieben in die Baracke. Schnell, 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 los, los. Da standen, als wir rausgekommen sind da vom Waggon, Soldaten, SS-Männer mit großen Hunden und Stiefel und Peitsche, Lederpeitsche in der Hand. Und große Schreierei. Los, los und hier und da. Da mussten wir uns nackt ausziehen Und ich habe die Strickjacke, ich habe kein Herz gehabt. Ich bin da gestanden und habe ich mich nicht bewegt. Und die Aufseherin hat mich angeschrien. Ich soll sofort ausziehen, diese Strickjacke. Na, alles, aber erst mal diese Jacke. Und dann habe ich die Jacke ausgezogen und schön gefaltet neben mir hingelegt. Da kam sie anmarschiert und hat meine Jacke mit ihr Fuß weggeschleudert. Einfach so weggeschleudert. Und ich habe versucht, dann die Tränen zurückzuhalten. Ich konnte nichts machen. Da habe ich mich ausgezogen. Das war nachher die Schlimmste für mich im Moment. Da kam eine Frau mit einer Schere und erstmal hat meine Zöpfe abgeschnitten. Das war ein anderer Raum da und hat hingeschmissen auf viele Haare schon da waren. Und hat man mich kahl geschoren. Nicht nur mich, anderen auch. Dann waren wir in der Dusche. Da kam Gott sei Dank Wasser und nicht Gas in diesem Abend. Und dann haben wir gestreifte so eine Hose und gestreifte Oberteil Jacke bekommen und ein Holzpantomie, irgendwas, aber kein Socken, nichts. Und es war Schnee und sehr, sehr kalt. Es war wirklich kalt und sehr viel Schnee im Auschwitz. Dann waren wir in der Baracke. Da kam in einer Kessel Suppe hat man gebracht und ich hatte großen Hunger. Wir hatten noch keinen Löffel und dann ich bin drauf gestürzt an die Suppe. Was sollten wir rein, um daraus zu trinken? Und ich habe sehr verbrannt meine Lippen. Auf jeden Fall, bis dieser Kessel rund war und noch einmal zu mir kam, war leer. An diesem Abend bin ich dann hungrig in Pritsche geschlafen.
Können Sie sich noch erinnern damals, wie Ihnen vielleicht auch klar wurde, dass nach der ganzen Flucht und den verschiedenen Familien, wo Sie waren, dann die Fahrt in dem Viehwaggon mit all den anderen Menschen, dass Ihnen dann bewusst wurde, in was da vor sich geht, in welcher Art Lager Sie da gelandet waren und warum?
Warum konnte man nicht wissen. Aber eins hat man gemerkt, das ist was ganz Schlimmes, das ist teuflisch, das ist bösartig. Man hat gehofft, irgendwie wird schon Hilfe kommen, irgendwas wird sein. Ich habe nie die Hoffnung. Als ich ganz krank war, auch nicht. Ich habe immer versucht, ich muss nach Hause, ich muss nach Hause.
Wie durch ein Wunder haben Sie diese Qualen und Strapazen im Konzentrationslager in Auschwitz-Birkenau überhaupt überlebt? Sie haben damals tagelang im Schnee gelegen und man hat nur durch einen Zufall sie nicht mitgenommen bzw. sie dort liegen lassen, weil man etwas annahm, was dann aber glücklicherweise nicht stimmte.
Das Todesmarsch vor 27. Januar, das war noch vorher, nicht wahr? Wo die gemerkt haben, wollten weitergehen, weil die Rote Armee war schon in der Nähe. Und sind die reingekommen in der Baracke und wer noch laufen konnte, musste mitgehen. Ich war ohnmächtig, ich war wie ein Skelett, ich keine Kraft mehr gehabt. Und die haben gedacht, ich bin tot, darum haben die mich dort gelassen. Ich bin wirklich dort mit Toten gelegen. Und wenn jemand noch gelebt hat, keiner hat Kraft gehabt, was zu besorgen. Wir hatten kein Essen, kein Trinken. Und ich kann mich erinnern, jemand hat mich mit Schnee gefüttert. Das war wunderbar. Aber wer das war, ich denke manchmal ein Engel, ich weiß es nicht.
Haben Sie Erinnerung an diese Tage im Schnee?
Ich war ohnmächtig. Ich habe halluziniert, also das war schlimm. War Hunger da und Durst und die Lippen waren ganz, ganz trocken und wund. Ich habe immer in meinen Gedanken, ach Mama, oder der Familie oder Bruder, oder ich will nach Hause, nach Ungarn zurück. Die müssen schnell weg. Und die haben hintergelassen, also die Toten und Halbtoten, und die haben wirklich gedacht, ich lebe nicht mehr. Und ich war auch ohnmächtig und keine Kraft mehr. Und ich kann mich erinnern, als ein russischer Soldat dann über mich beugte, mit einer Pelzmütze, mit einem roten Stern und so, und hat mich angelächelt. Und ich habe die Augen aufgemacht und es hat gut getan, diese Lächeln, weil bis jetzt habe ich nur Schreiereien, böse Gesichter gesehen. So hat man mich gefunden und da kamen von Rotes Kreuz gleich polnische Ärzte, haben die eine Baracke fertig gemacht für den Anfang und haben die uns behandelt dort und langsam aufgepäppelt. Man durfte nur wenig essen. Die vor Hunger schnell schwere Sachen gegessen haben, da sind die auch gestorben. Also man hat Gott sei Dank aufgepasst, dass ich was ganz leichte Sachen bekommen habe und ganz langsam, dann kam ich wieder zu Kräfte.
Kam auch Ihr Bewusstsein dann langsam wieder zurück, dass Sie auch Dinge wieder wahrgenommen haben?
Ja, da habe ich wieder wahrgenommen etwas und wieder die Gedanke, Hoffnung gehabt.
Was ist dann passiert? Also konnten Sie das Lager dann bald verlassen?
Dann hat man mich von dem Lager mit den anderen erst nach Katowice gebracht, schon mit richtigen Zügen, nicht Viehwaggon. Wir haben dann Essen bekommen und da kamen immer Organisationen, die unsere Namen aufgeschrieben haben, von wo wir sind. Und dann war in einem Haus ein Raum, wo, wenn jemand noch gelebt hat oder da war, konnte er dahin gehen und gucken, wer wird mit dem Transport kommen. Und das war mein Onkel, der überlebt hat mit meiner Tante. Die haben keine Kinder gehabt. Und er hat mich dann empfangen, 1945, 18. September, als wir in Budapest ankamen mit diesem Transport.
Zwischen der Befreiung aus dem Konzentrationslager Auschwitz und Ihrer Rückkehr nach Hause sind noch mal 7 Monate vergangen.
Ja.
Also so lange hat das gedauert.
Ja.
In der Zeit mussten Sie sich erst mal erholen.
Ich habe mich dann erholt, natürlich. Also,
dann kamen Sie zurück nach Budapest, als Sie dort waren. Wie sind Ihnen die Menschen da begegnet, Ihre alten Nachbarn, vielleicht die alten Freunde? Wie haben die reagiert, als Sie zurückgekommen sind?
Erstens war gar kein Thema vom Krieg, obwohl das ganz nah war noch. Mein Onkel hat mich empfangen. Natürlich bin ich ihm im Hals gefallen, das ist klar. Aber ich habe gesucht mit den Augen, wo ist meine Mutter? Das hat er verstanden. Er hat gesagt, wir warten. Es kommen Transporte und die werden kommen mit deinem Bruder und Vater. Alles, die werden kommen. Und das ist ihm gelungen, hat mir so eingeredet. Ich konnte nicht trauern oder was. Ich wusste auch nicht, was inzwischen passiert war da. Habe ich alles später erfahren. Und ich habe gewartet. Ich habe 70 Jahre gewartet, bis ich erfahren habe, was ist passiert mit meiner Mutter und Bruder. Dann bin ich bei meiner Tante gewohnt. Nächster Tag musste ich in die Schule gehen. Vom Krieg war keine Rede. Meine Tätowierung habe gepudert oder langärmige Blusen getragen. Ich habe Freundinnen bekommen in der Schule. Und ich habe gewartet. Ich habe immer gewartet, irgendwann wird meine Mutter und mit meinem Bruder sich melden. Ja. Irgendwann geht das Telefon. Aber es war keine Rede von...
Waren Sie damals wütend? Welches Gefühl hat das bei Ihnen ausgelöst, dass überhaupt nicht darüber gesprochen wurde?
Ja, ich habe immer daran gedacht, keiner spricht davon. Vielleicht sollen wir das ich habe verdrängt alles. Vielleicht sollte man vergessen, vielleicht war das gar nicht wahr. Also ich habe dann nicht gesprochen. Ich habe versucht, ein neues Leben aufzubauen und ich habe gewartet.
Also erst damals, als Sie dann selbst wieder nach Auschwitz gefahren sind, erst da haben Sie wirklich erfahren?
2016 habe ich erfahren.
Also
weil
so
die Namen aus ungarischen Juden durch Hilfe von Yad Vashem, von Israel, haben die alle Namen bekommen. Mhm. Und dadurch haben die eine Liste gemacht, so wie ein Buch, Buchstaben sortiert. Und da war meine Mutter dabei, als ich es nicht wusste, und mein Bruder. Ich wollte nicht mehr nach Auschwitz. Aber mein Enkelin, Selina, wenn ein Enkelin die Oma so anlächelt und sagt, aber bitte, bitte, ich möchte, dass du mitgehst. Ich möchte, dass du zeigst, wo du gelegen hast, in welcher Pritsch, mittlere, obere, unten, wo das war. Wo haben die deine Haare abgeschnitten? Also sie hat, da konnte ich nicht Nein sagen. Und wir waren 2016, also mit der ganzen Familie dort. Und eine Baracke, wo diese Namen jetzt stehen, alles vervollständigt, ja, Buchstaben sortiert, sind wir reingegangen. Ich bin auf eine Bank hingesetzt. Ich wollte gar nicht dahin gehen. Und mein Enkelin ist dahin gegangen und hat gesucht meine Mutter. Die wusste den Namen. Und plötzlich kommen sie und sagt: Oma, ich habe deine Mutter gefunden. Und was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, das glaube ich nicht. Ich wollte das nicht wissen. Ich konnte das nicht. Ich hatte keine Kraft dazu. Und dann habe ich gelesen mit meinen eigenen Augen. Ich bin dann höher gegangen, 5 Reihe, habe geguckt. Ich habe meinen Bruder dann gesucht, alleine. Und habe ich gefunden, Diamant Tamás George, geboren in Budapest. Da natürlich, ich war so fertig. Und kam meine Tochter, Gott sei Dank, Anita, und hat gesagt, Mutti, vielleicht gut, dass du jetzt gefunden hast. Du kannst jetzt trauern, du kannst eine Kerze anzünden. Ich kann nämlich nicht in einen Friedhof gehen. Ich kann nicht zu meinem, ich weiß es nicht. Du kannst, vielleicht ist es gut so, dass es so passiert ist. Du kannst eine Kerze anzünden, trauern. Und sie hat recht gehabt.
Ja, wie würden Sie das heute sagen? War diese Gewissheit für Sie dann doch etwas, was Ihnen gut getan hat, auch wenn sie so spät kam, erst 70 Jahre später?
Ja, es ist gut getan. Ich habe meinen Frieden gefunden.
Frau Sepeci, wie haben Sie es damals geschafft, wieder in ein normales Leben zurückzufinden?
Ich habe alles verdrängt, wie ich sage. Und nächster Tag in der Schule, meine Tante hat mich nicht gelassen, Freiheit gleich. Schule, als ich nach Hause ging, sie hat mir gelassen essen, da musste ich mir warm machen. Und ich musste einen schönen Kachelofen haben die gehabt, da musste ich mal nur anzünden, damit es wärmer wird. Und habe ich Hausaufgabe gemacht. Ich bin zu den Nachbarn reingegangen. Die haben ein kleines Mädchen gehabt, mit Zöpfen, viele Haare. Und die hieß Judith. Und ich bin dann immer reingegangen, habe hier verschiedene Frisuren gemacht. Ich wollte keine Zöpfe mehr haben für mich. Aber es hat mir irgendwie der Wunsch, Zöpfe zu machen, das gemacht für dieses kleine Mädchen. Und habe ich mit ihr gespielt.
Hat es lange gedauert damals, bis Sie wieder Vertrauen fassen konnten zu anderen Menschen?
Es war schwer. Es war schwer. Und ich hatte da nur meine Freundinnen in der Klasse und eine war die richtige Freundin und die habe ich alles vertraut ihr. Die hieß auch Valerie wie meine Mutter. Und das kam so ein Kontakt zwischen uns, das kann ich nicht beschreiben, eine Liebe. Mhm. Und als ich angekommen bin, mein Onkel, ja, ich bin 13 geworden nach 10 Tagen, als ich in Budapest angekommen bin von Auschwitz. Es war September 18. Und 29. habe ich meinen 13. Geburtstag gehabt. Und mein Onkel hat mir ein Poesiealbum geschenkt. Dieses Poesiealbum war im Jüdischen Museum in Frankfurt. Das ist jetzt übersetzt Englisch und Deutsch. Und das habe ich bekommen an meinem 13. Geburtstag mit einer Tafel Schokolade.
War das für Sie so ein wichtiger Punkt?
Ja, ja, da war ich 13. Als ich 12 war, war ich in Auschwitz.
Das Bundesverdienstkreuz in Deutschland haben Sie bekommen für Ihre Aufklärungsarbeit 1995, also erst sehr lange nach Ende des Krieges, nach Ihrer Befreiung aus Auschwitz, haben Sie begonnen, darüber zu sprechen. Sie haben auch ein Buch geschrieben über Ihre Zeit, über Ihre Flucht. Sie sind dann doch nach Frankfurt gegangen, um dort zu leben, also ins Land der Täter zurück. Ist Ihnen das schwer gefallen?
Sehr. Ich wollte gar nicht kommen. Ich wollte nicht kommen. Es war so, ich habe geheiratet. Mein größter Wunsch war, ein Kind zu haben, weil die Liebe hat mir sehr gefehlt. Und ich habe meinen Mann kennengelernt. Wir haben eine sehr gute Ehe gehabt. Es war eine schwere Zeit damals. Er hat in Lederfabrik gearbeitet und eines Tages ist er im Ministerium einberufen worden. Und man hat ihm mitgeteilt, man möchte ihm für die Außenhandelsvertretung nach Frankfurt schicken für 2 Jahre. Und er kam nach Hause und hat erzählt, er wird nach Ausland geschickt. Da habe ich gefragt, wohin nach Ausland? Hat nichts gesagt, sage ich. Ja, sag schon, wohin nach Ausland. Paris, New York. Ich habe von den Filmen was so gekannt habe und so. Brüssel, was weiß ich. Irgendwann hat er gesagt, nein, also nach Frankfurt. Sag ich, wo ist Frankfurt? Was ist Frankfurt? Und da hat er gesagt, ja, in Deutschland. Da habe ich gesagt, nein, nach Deutschland gehe ich nicht. Er ist dann, hat gesagt, das ist nur für 2 Jahre. Er geht 1954, Anfang Januar, ist er nach Deutschland gekommen. Und da hat er mir Briefe geschrieben, telefoniert also und gebeten, mich bitte, bitte komm, ich bin hier doch so alleine, es ist nur für 2 Jahre und unsere kleine Tochter möchte ich wieder sehen. Und da habe ich irgendwann nachgegeben, habe ich gesagt, okay, 2 Jahre. Ich konnte kein Wort Deutsch. Ich bin dann gefahren mit meiner kleinen Tochter Mai 1954, Anfang Mai.
Fühlen Sie sich denn heute wohl in Deutschland? Können Sie sagen, dass das Ihre Heimat geworden ist?
Heimat ist schwer zu sagen. Ich bin nirgendwo zu Hause. Ich weiß es nicht. Das ist, aber irgendwie doch eher, weil ich bin in Frankfurt irgendwie doch, ist doch, kann man sagen, etwas Heimat. In Ungarn ist auch schwer. Ich meine, in Ungarn haben die sogar dazu geholfen, dass man uns alle wegbringt und so. Es ist sehr schwer. Heimat ist etwas wirklich, wo man bleibt und die ganze Zeit. Aber ich fühle mich schon irgendwie jetzt durch die meine Kinder, Enkelkinder und so, fühle mich schon wohl.
Sie haben eingangs erzählt, als wir über die Schüler gesprochen haben, dass die Schüler heute sogar noch interessierter sind als vor 20 Jahren. Die Erfahrung haben Sie jetzt gemacht, zum Beispiel gestern an der Schule, als Sie dort Ihre Geschichte erzählt haben. Wenn jetzt manche sagen, jetzt lassen wir das doch mal gut sein mit der Erinnerungskultur. Jetzt reicht's doch mal, wir müssen da nicht mehr drüber reden. Was denken Sie darüber? Macht Sie das ein bisschen auch
das
wütend?
Das macht mich wütend, weil die vielen unschuldigen Menschen und meine eigene Eltern und Brüder, die ermordet worden sind, die Munden haben zugemacht und die können nicht mehr sprechen. Ich habe das als Botschaft und als Pflicht mitteilen, was ist mit dem passiert. Wenn ich sowas höre, dass manche leugnen, das war Auschwitz überhaupt nicht. Seit wo noch diese Generation lebt, also wir sind ein paar noch da, nicht mehr viel. Und da höre ich das. Das ist natürlich sehr traurig. Aber es gibt auch, ich treffe wunderbare Jugend, wunderbare Menschen. Ich bekomme Briefe und sie schreiben mir, wir werden die Zeugen, die Zeitzeugen. Es darf nie vergessen werden. Es muss diese Erinnerungskultur sein. Das wieder denke ich mir, wenn solche Menschen und Jugend gibt, die schreiben mir und sagen mir, es ganz anders ein Überlebender vor sich haben, als ein Schulbuch lesen, lernen oder im Film sehen. Das berührt die überhaupt nicht. Das ist eine Geschichte, okay. Sowieso schon eine Geschichte. Aber die schätzen das sehr. Einer hat mir geschrieben, ich wünsche allen, dass die Gelegenheit haben, sie zu hören und mit ihnen so einen Vormittag haben. Ich habe ein Zimmer voll mit solchen Sachen.
Frau Sepeschi, wir sind Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie heute hier in SWR1 Leute waren. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und Ihre Geschichte erzählt haben.
Danke, gerne.
Alles Gute und gute Gesundheit vor allem.
Auch danke Ihnen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.